Ja, liebe Gemeinde, herzlich willkommen heute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich begrüße auch alle, die über den Stream zuschauen. Wir haben viel Zeit zwischen dem letzten Teil von Esther, über den wir gehört haben, und heute gelassen. Es ist nämlich im August letzten Jahres gewesen. Ich habe nachgeschaut, dass wir die letzte Predigt über Esther hatten. Und das ist so lange her, dass ich denke, es macht Sinn, vielleicht doch noch mal kurz zu wiederholen. Anne-Maren hat es schon so ansatzweise gemacht. Ich möchte aber trotzdem... Ups, das war die falsche Richtung, sorry. Trotzdem das noch mal etwas ausführlicher kurz zusammenfassen, denn es ist wichtig für den zweiten Teil. Wir befinden uns in Esther, im Buch Esther, am persischen Königshof in Susa, etwa 480 vor Christus. Und wir sind da sozusagen historisch in den letzten Teilen des Alten Testaments. Es gibt nur noch im Buch Esra wenige Kapitel und Maleachi, was noch spätere Zeitabschnitte behandelt. Und an diesem Königshof in Susa, da macht sich die Königin Vashti bei dem König Ahasveros unbeliebt. Ahasveros, der im Griechischen Xerxes genannt wird. Und deshalb werden neue Frauen für diesen König Ahasveros vorbereitet und ausgesucht, und darunter ist auch Esther. Esther lebt in Susa, sie ist eine Adoptivtochter von Mordechai. Sie verschweigt aber bei der Wahl, und auch Mordechai verschweigt bei diesem Aussuchen, ihre jüdische Herkunft. Nach entsprechender Vorbereitung und Vorbereitung in diesem Harem letztendlich, der es war, wird dann Esther tatsächlich von Ahasveros gewählt, und nicht nur gewählt, sie wird auch von ihm geliebt. Also da entsteht auch eine persönliche Beziehung. Kurz danach vereitelt Mordechai einen Mordanschlag auf Ahasveros, indem er Esther informiert. Das Ganze geschieht aber heimlich, also es ist sozusagen ein anonymer Hinweis. Und die zweite ganz wichtige Sache ist, dass Haman, der ein Agagiter ist, erster Fürst wird unter den anderen Fürsten. Er wird eigentlich Premierminister, ja, und Regierungschef. Und dieser Haman, das ist ein Judenhasser. Das wird direkt auch gesagt. Er hasste die Juden. Und dieser Haman ist auch ein Machtmensch. Er fordert absolute Unterwerfung, nicht nur unter seine Herrschaft, sondern er möchte auch persönlich gehuldigt werden. Er fordert Beugung vor ihm, und Mordechai, der in der Nähe des Palastes wohnt und dem er auch begegnet, der beugt sich eben nicht, weil das er als Jude nicht tun kann. Er kann nicht einen Menschen sozusagen anbeten und Gott verachten. Haman wird dadurch nur weiter angestachelt in seinem Judenhass, weil er weiß, dass Mordechai ein Jude ist, und er plant einen Genozid, einen genauen Plan mit einem genauen Tag, für den alles vorbereitet wird, und er schafft es, dass er den König Ahasveros, allerdings unter Verschweigen des Namens der Juden, also er sagt nur ein Volk, dem zustimmt und das alles gesetzlich sozusagen beschlossen und auch versiegelt wird. Darauf trinken Haman und Ahasveros noch einen. Haman ist glücklich, und Mordechai, als er es mitbekommt, er trauert. Und die ganze Stadt Susa, also auch einschließlich der anderen Einwohner, nicht nur die Juden, sind bestürzt. Mordechai nimmt Kontakt zu seiner Adoptivtochter Esther auf und bittet sie zu intervenieren. Und die Esther ist dazu zunächst nicht bereit, weil sie ein ganz hohes persönliches Risiko sieht. Sie sieht sich auch einfach nicht dazu in der Lage, das zu versuchen. Und letztendlich erst im wiederholten Kontakt ist Esther dann bereit, diesen Versuch zu machen und Ahasveros umzustimmen. Und sie bittet darum, dass die jüdische Gemeinde in Susa für sie einsteht und für sie betet. Es kommt zu einer ersten Einladung. Also sie wird von Ahasveros akzeptiert, kommt ungebeten zu ihm. Es erfolgt eine erste Einladung, zu einem Mahl, wo auch Haman mit dazu eingeladen wird. Und dann kommt es zu dieser Szene, dass Ahasveros nachts nicht schlafen kann und einfach nochmal Regierungsdokumente, die Akten durchblättert und da auf diese Situation stößt, dass sein Leben bedroht war und Mordechai tatsächlich der wesentliche Stichpunktgeber war, dass das nicht passiert ist. Und in der ganzen Aufklärung dieser Geschichte wird dann Mordechai befördert sozusagen. Er wird vom König nicht nur gelobt, sondern Haman wird gedemütigt, indem er praktisch das, was er eigentlich für sich selbst wünscht, Mordechai zuspricht, ohne es zu wissen. Dann kommt es zur zweiten Einladung. In einem zweiten Essen wird dann letztendlich Haman entlarvt und in der Folge auch hingerichtet an einem Galgen, den er eigentlich für Mordechai vorbereitet hatte. Ja, jetzt sind wir praktisch an der Stelle, wo es weitergehen soll. Und bevor ich das tue, möchte ich noch mal kurz auf Haman eingehen. Das ist ja eine relativ wilde Geschichte und uns heute möglicherweise in unserem doch noch ziemlich behüteten Land sehr unverständlich, dass jemand so einen extremen Hass gegen eine andere Volksgruppe oder gegen jemand anders haben kann. Oder vielleicht ist es uns auch gar nicht mehr so fremd, weil wir zunehmend das erleben. Die Geschichte von Haman, die geht zurück in der Bibel letztendlich bis auf Esau. Esau, der Bruder von Jakob. Esau war der Erstgeborene von Isaak. Und es gab diese Szene, dass die beiden Jungs oder Jugendlichen verhandelt haben über ihr Erstgeburtsrecht. Und vielleicht war es Esau noch gar nicht ganz bewusst, aber letztendlich hat er sein Erstgeburtsrecht in dieser Familie für ein einfaches Essen an seinen jüngeren Bruder verkauft. Und das ist eine ganz wichtige Situation in dieser Familie, auch im ersten Buch Mose und in der Verheißungsgeschichte und in der Heilsgeschichte Gottes. Es kommt dann zu dieser Situation, dass dann dass Isaak tatsächlich den Jakob segnet statt Esau und in der Folge dann zur Verzweiflung von Esau und auch zu einer klaren Todesdrohung, dass er Jakob umbringen will. Er tut es dann aber nicht. Jakob flieht, lebt ja ganz lange im Ausland. Und als er zurückkommt mit seinen zwei Frauen, Nebenfrauen, seinen vielen Kindern, da versöhnen sich die beiden. Und Esau bringt Jakob nicht um. Das ist auf dieser persönlichen Ebene, denke ich, so einigermaßen geregelt. Es ist aber interessant, dass Esau das Land verlässt. Für beide ist in dem verheißenen Land für ihre großen Herden und ihre vielen Menschen dieser Patriarchen ist nicht genügend Platz. Und einer von beiden verlässt das verheißene Land und das ist Esau. Und das hat uns auch was zu sagen. Jakob bleibt im verheißenen Land. Und Amalek, das ist dann der Name, der immer wieder fällt, ist ein Enkel Esaus, letztendlich einer der Fürsten, dann auf der anderen Seite des Jordans im Land Edom. Und die Linie von Haman geht letztendlich zurück auf Amalek. Dieses Volk der Edomiter ist dann ein Riesenproblem beim Landeinzug und wird in der Folge von Gott verflucht und ganz klar praktisch in den Gegensatz zu Israel gestellt. Edom ist verflucht und Israel ist gesegnet. Und da entwickelt sich eine Erbfeindschaft. Letztendlich kommt es dann bei den Königen zu der Situation, dass der erste König, nämlich Saul, einen klaren Befehl bekommt von Gott, dass er im Krieg die Amalekiter wirklich töten soll, mit Mann, also praktisch mit Stumpf und Stiel, mit Mann und Maus, einschließlich Frauen und Kinder. Und es passiert nicht. Und es wird nicht das gemacht, was Gott eigentlich will, sondern es wird ein Raubzug. Das, was Saul und den Soldaten wertvoll erscheint, wird verschont und mitgenommen. Und das ist nicht das, was Gott in dieser Situation will. Und letztendlich muss dann der Prophet Samuel Saul sagen, dass er wegen dieses Ungehorsams sein Königtum nicht behalten wird. Und Samuel tötet selber den König der Amalekiter, das ist Agag. Und auf diesen König Agag geht der Name Agagiter von Haman zurück. Also da ist eine Linie. Ja. Die Agagiter wird es weiterhin geben, die Amalekiter wird es weiterhin geben, sie werden die Israeliten oder den Stamm Juda und Benjamin begleiten. Und es kommt dann zu einer ganz kritischen Situation bei den Königen später, dass im Königreich Juda praktisch die ganze Linie der Könige von David umgebracht wird. Und dieses Versprechen von Gott an David, dass sein Reich weiter bestehen wird, praktisch auf ganz kritischem Stand steht, weil nämlich dann schließlich ein Kind, nämlich Joas, der letzte Nachkomme Davids ist in dieser Linie. Und dieser Joas, der wird aber dann versteckt, wird bewahrt, wird dann später zum König, regiert auch relativ lange, auch nach dem Willen Gottes. Und auf die Weise kann die Linie von David weitergehen. Und diese Bedrohung setzt sich ja dann fort, letztendlich auch in der Geschichte, dann nach dem Alten Testament. Und es geht ja im Grunde direkt weiter, dann auch am Anfang von Jesu Leben. Er wird bedroht von Herodes dem Großen, er muss fliehen. Also Josef, Maria nehmen ihn mit, fliehen nach Ägypten, damit er nicht umgebracht wird. Es gibt Versuchungen, zum Beispiel Jesus in der Wüste, wo ihm Angebote gemacht werden, diese Heilslinie, diesen Anspruch auf das Königreich aufzugeben. Es gibt die Versuchung von Petrus, dass er sagt, das soll dir nicht passieren, Jesus, dass du ans Kreuz gehst, das darf nicht sein. Und Jesus sagt zu ihm, weiche hinter mich, Satan. Also er spricht ihn ganz hart an und sagt, versuche mich nicht, es ist praktisch die Linie, der Heilsplan Gottes, der hier passiert. Also es gibt immer wieder Gefährdung. Es gibt wie im Alten Testament eben auch klare Linien, verwandtschaftliche Linien der Gefährdung. Und Haman gehört da dazu. Jetzt sind wir also im Kapitel 8 angelangt und es scheint jetzt eigentlich alles gut. Wir lesen, dass an dem Tag der König Ahasveros Königin Esther das Haus des Hammans geschenkt hat, des Judenfeindes. Und Mordechai wurde vom König empfangen, denn Esther hatte ihm gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Und der König tat ab seinen Ring, den er Haman genommen hatte, und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Da sind zwei Dinge, die auffallen. Zum einen, König Ahasveros vertraut jetzt Esther und schenkt ihr den Besitz von Haman. Und das war nicht wenig. Und Mordechai bekommt Zugang zum Palast. Das ist ganz wichtig, denn Mordechai ist der eigentliche Ratgeber und der eigentliche, sozusagen der intellektuelle Kopf, der hier eine Rolle spielt. Und Esther kann das auch tun, weil sie ihm gesagt hat, dass er verwandt ist. Und es ist dann Ahasveros eben auch klar, dass das Juden sind. Also seine Einstellung zu den Juden wird dann auch dadurch geprägt und eben wahrscheinlich auch eine andere. Und das zweite Interessante, das ist, dass der König dann den Ring, den er Haman genommen hatte und der ja praktisch ein Machtzeichen war, weil damit die Gesetze bestätigt wurden, versiegelt wurden, Mordechai gegeben hat. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hammans. Das heißt, Esther hat sich Mordechai untergeordnet, weil eigentlich hatte ja sie das Haus Hammans bekommen. Aber sie macht dann nochmal den Schritt weiter und übergibt letztendlich ihrem Adoptivvater oder Cousin, gibt sie eigentlich die Macht. Na? Und dann kommt als zweiter ganz wichtiger Teil Folgendes. Es geht ja jetzt nicht nur um Esther und um Mordechai, also um zwei Juden, die jetzt im Palast leben und überleben dürfen, sondern da stehen ja noch die ganzen Gesetze im Raum, die Ahasveros erlassen hat, dass er nämlich die Juden komplett vernichten will. Und Esther geht dann den Schritt und wagt sozusagen noch einmal ihr Leben, indem sie ungebeten zu Ahasveros kommt und darum bittet, dass er die ganzen Gesetze, die er gegen die Juden erlassen hat, zurücknimmt. Und der König streckte das goldene Zepter Esther entgegen. Also sie durfte dann sagen, gefällt es dem König und habe ich Gnade gefunden vor ihm und dünkt es dem König recht und gefalle ich ihm, so möge man die Schreiben mit den Anschlägen Hammans, des Sohnes Hammedatas, des Agagitas widerrufen, die er geschrieben hat, um die Juden umzubringen in allen Provinzen des Königs. Denn wie kann ich dem Unheil zusehen, dass mein Volk treffen würde und wie kann ich zusehen, dass mein Geschlecht umkäme. Es ist also so, dass Esther ganz klar nicht nur an sich denkt, sondern dass sie an ihre ganze Volksgruppe denkt, dass sie die anderen auch im Blick hat, dass sie nicht nur persönlich für sich alles Gute will, sondern dass sie das auch den anderen wünscht. Und in allen Provinzen und Städten, an welchen Orten auch immer des Königs Wort und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag, und viele aus den Völkern im Lande schlossen sich den Juden an, denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Das ist dann der Vers 17, damit endet praktisch das Kapitel 8. Es ist also eine ganz andere Situation, genau das Gegenteil von dem, was wir vorher erlebt haben. Es war nicht Bestürzung im ganzen Land, sondern es war Freude im ganzen Land. Und diese Freude, die betrifft nicht nur die Juden, sondern viele andere auch. Sie wurden neugierig auf das, was da passiert ist. Und wenn etwas gut geht sozusagen, dann hat es auch einen Zugeffekt und weckt Interesse. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich nur die Furcht vor den Juden war, die da zur Neugier geführt hat. Da mag auch durchaus Interesse dabei gewesen sein, denn sie waren ja ganz anders als viele andere. Ich will euch jetzt, wie es die Anne Maren schon angekündigt hat, über diese Geschichte in Esther hinaus mitnehmen in eine Auslegung, in eine Interpretation, die sehr stark dann uns selbst betrifft. Und ich mache das bewusst, weil ich denke, dass es auch nicht so einfach ist, wirklich nur Esther als Geschichte oder auch als Geschichte im Heilsplan Gottes zu sehen und etwas für sich selbst daraus zu lernen. Ich beziehe mich sehr stark auf Gedanken von Ian Thomas. Das ist also nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Und fand es sehr interessant, wie er das auslegt in seinem Buch. Das Buch heißt Tote können nicht sterben, wenn es jemand mal nachlesen will. Ian Thomas sagt, dass diese Geschichte uns sehr viel sagen kann über unser inneres Leben, wie wir als Christen leben und in welchen Konflikten wir stehen. Und ich möchte praktisch nochmal von vorne anfangen. Die Hauptpersonen in dieser Geschichte sind ja Ahasveros, Haman, Esther und Mordechai. Ahasveros, Haman, Esther sind alles letztendlich Teile von mir selbst. Er vergleicht praktisch das persische Reich mit seinen vielen Provinzen, mit sich selber. Ich bin das Persische Reich und es gibt verschiedene Bereiche in meinem Leben. Und der sozusagen regiert, der alles in der Hand hat, ist eigentlich der König, Ahasveros. Ich habe jetzt mal geschrieben Kopf und Herz. Ja? Das ist so die intellektuelle Schiene und auch eine emotionale Schiene, die eigentlich im Wesentlichen entscheidet, was so mit mir passiert. Und jeder von uns hat auch den Geist in sich und auch das Fleisch in sich. Das sind die Gegenpole, die auch im Neuen Testament immer wieder betont werden. Der Geist, der das Gute möchte und befördert, und das Fleisch als Gegenspieler, das eher das Schlechte möchte, das uns von Gott wegführen will. Und dann steht da noch der Heilige Geist, den wir einfach mal mit Mordechai jetzt gleichsetzen. Das ist der Einfluss von außen, der nicht im Königspalast ist, ja, der aber seinen Einfluss geltend machen möchte. Mordechai hat Esther adoptiert. Das passiert lange, bevor sie in den Königspalast tatsächlich einzog. Und auch da können wir was lernen. Unser menschlicher Geist wird von Gott adoptiert, vom Heiligen Geist adoptiert. Wir werden angenommen als Gottes Kinder in seine Kindschaft. Und diese Gotteskindschaft ist zum einen natürlich etwas, was von uns ausgeht, weil es bestätigt werden muss, weil wir uns auch dafür entscheiden müssen, willentlich. Aber es ist etwas, was grundsätzlich von Gott ausgeht. Und wir können das auch in Römer 8 eben lesen, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns abermals fürchten müssten, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und das tun wir auch schon, bevor massive Krisen auftreten können. Also wir befinden uns hier schon im Christenleben. Und es ist für Esther überhaupt keine Frage, dass Mordechai ihr Adoptivvater ist. Und sie liebt ihn. Und so ist es auch hier. Der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir leben also in einer eigentlich sicheren Beziehung. Wir wissen, wem wir vertrauen und wen wir lieben können. Und dann kommt halt der Alltag und kommt die Routine. Esther lebt im Palast. Wir leben in unserem Alltag. Wir haben viele Herausforderungen, wir haben viele Einflüsse von allen möglichen Richtungen. Und der Einfluss von Mordechai oder der Einfluss des Heiligen Geistes in unserem Leben, der kann so oder so sein. Der muss nicht immer groß sein. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass es den Haman geben kann. Und den gibt es auch einfach. Und dann wird die Rolle Gottes in unserem Leben oft kleiner. Und das ist nicht nur einmal in unserem Leben, sondern das passiert ja immer wieder. Das wiederholt sich ja immer wieder. Und das ist die Situation, in der dann das Fleisch oder letztendlich auch der Widersacher seinen Einfluss geltend machen kann. Und auch hier geht direkt weiter in Römer 8, da wird es dann auch ganz klar so formuliert: Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag es auch nicht. Wir fragen uns ja, wenn wir die Geschichte von Esther lesen, so ein bisschen, warum macht eigentlich der Haman diesen ganzen Aufwand? Warum hasst er so mit dieser Unbedingtheit die Juden? Er könnte ja auch sich mit etwas weniger zufrieden geben. Er könnte ja Premierminister sein und es reicht ja auch, wenn die wesentlichen Leute sich vor ihm beugen. Aber warum dieser geplante Judenmord? Und letztendlich ist es diese Geschichte, dass eben es einen unauflöslichen Gegensatz gibt zwischen Gott und dem Widersacher. Und das Fleisch wird sich dem Gesetz Gottes nicht unterwerfen und es vermag es auch nicht. Oder anders gesagt, es gibt einfach Kräfte, die uns von Gott wegbringen möchten und die nicht möchten, dass wir seine Kinder sind. Auch wenn wir schon Christen sind. Sie arbeiten nach wie vor in uns. Wir sind noch nicht im Himmel angelangt, wir sind auf dieser Erde unterwegs. Und wenn dann Haman sich durchsetzt gegenüber dem König und ihm was einflüstert und einen mörderischen Plan ausheckt, den er dann auch verwirklichen möchte, dann ist das eine dramatische Situation für unser Leben. Wir leben dann in einer Zerrissenheit, in einer vielleicht auch Versuchung. Es kommt ja immer ganz darauf an, was es ist. Es können extrem unterschiedliche Dinge sein, die uns wegtreiben oder die uns wegziehen von Gott, welche Sünden auch immer, Trennung. Und in dieser Situation bleibt dem Heiligen Geist, und das hat Gott ganz klar so definiert und er möchte es auch nicht anders, es bleibt im Grunde nichts anderes als zu trauern. Also er haut nicht rein, er bringt jetzt nicht alle irgendwie um, sondern er trauert. Und der Heilige Geist zieht sich zurück, er hat nicht mehr den Einfluss, den er gerne haben möchte. Er wünscht aber, dass es anders ist. Und das ist eine Situation, in der wir zwar mit Haman ein Trinken gehen können und vielleicht mal ganz fröhlich sind für einen Abend. Es ist aber nicht unbedingt das, was uns glücklich macht. Und jetzt kommt es darauf an, was macht der Heilige Geist und welche Rolle spielt eigentlich noch der Geist Gottes in uns oder unser Geist? Ja? Hört er nicht? Und diese Zerrissenheit, die drückt Paulus auch wieder im Römerbrief sehr gut in diesem Vers aus, diese Verzweiflung ausdrückt, dass er natürlich Gottes Kind ist, dass er im Auftrag Jesu unterwegs ist, dass er ihm gehorchen möchte, aber er schafft es als Mensch eben auch nicht hundertprozentig. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ihr wisst, wie es weitergeht. Dank sei Christus, der uns erlöst hat. Das ist dann letztendlich die Antwort. Und und wenn dann der Mordechai zu Esther geht und sie bittet, jetzt ihren Einfluss geltend zu machen, dann tut er das ganz bewusst, weil er eben nicht möchte, dass wir zugrunde gehen in unserem Christenleben. Und letztendlich heißt das, dass die Esther den Mordechai nicht nur anhört oder wir hören nicht nur auf den Heiligen Geist, sondern wir müssen auch gehorchen. Es gibt in unserem Leben ja immer wieder Situationen, wo uns dann klar wird, und das ist eben durch den Geist Gottes, was eigentlich dran ist. Und dann sind wir gefordert in unserer Entscheidungsfähigkeit. Nehmen wir jetzt das Risiko auf uns, unser Geist, dass wir praktisch zum Kopf gehen und sagen, jetzt ist aber das dran. Oder lassen wir es bleiben. Und in der Situation, in der dann jetzt in der Geschichte Esther zum König gegangen ist, hat Ahasveros ihr das Zepter entgegengestreckt. Und das darf auch in unserem Leben passieren. Also man sollte keine Angst haben. Wir können in uns selbst diesen Kampf führen und der Heilige Geist darf sich durchsetzen. Wenn er das tut in unserem Leben, dann ist das eigentlich ein Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Das ist dann das Zusammensein, die Harmonie zwischen dem Heiligen Geist, meinem Kopf und meinem Herz und auch meinem Geist. Und davon lebt mein ganzes Sein, sozusagen das Persische Reich. Die Provinzen, alle meine Lebensbereiche feiern mit und dann darf Freude sein. gehe ich. Und das ist, es ist auch nichts, was wir aus uns heraus tun müssen mit irgendwelchen Kraftübungen von unserem Kopf oder so, sondern Gott hat uns versprochen, und Petrus formuliert es in seinem zweiten Brief so, dass er alles eigentlich für uns schon bereit hat. Wir dürfen es lesen und dann auch umsetzen. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Die Vergänglichkeit, die wird uns ja auch immer wieder bewusst, wenn wir tatsächlich sozusagen so vorübergehenden Vergnügungen Raum lassen. Ja. Also das ist letztendlich das Ziel, dass wir in der Fülle des Heiligen Geistes leben, dass wir feiern und dass sich auch das Ganze, unser ganzes Leben mitfreut. Das Kapitel 8 geht dann weiter mit diesen Erlassen, mit Worten des Friedens, mit Erlassen, die letztendlich diesen Genozid umkehren sollen. Wir haben auch in unserem Leben immer wieder die Situation, dass wir in Unfrieden leben und dass wir Konflikte haben und uns fragen, wo dieser ganze Hass herkommt oder Versuchungen oder auch Verleumdungen oder was auch immer. Und letztlich sind das Einflüsse von Haman. Und es tut uns sehr gut, wenn wir uns immer wieder darauf besinnen, dass es ja nicht mit irgendeiner Grundentscheidung getan ist, mit einer Bekehrung, die im Grunde der Adoption entspricht, die ich hier beschrieben habe, sondern dass unser Leben weitergeht. Und auch in der Esther-Geschichte geht es weiter. Die Esther gibt sich nicht damit zufrieden, dass es ihr und Mordechai gut geht. Sie ist auch nicht damit beruhigt, dass Haman am Galgen endet, sondern Haman hat 10 Söhne. Das soll heißen, dieser Einfluss, der geht weiter. Und dieser Einfluss, der wird auch von Esther und von Mordechai ganz klar gesehen. Und deshalb gehen sie zu Ahasveros, oder anders gesagt, wir sind gefordert, dass wir immer wieder mit unserem Kopf konsequent zu Ende denken und die Lebensbereiche, die uns Schwierigkeiten machen, die uns versuchen, wo wir in der aktuellen Lebenssituation merken, dass wir von Gott weggetrieben werden, dass wir die angehen. Und das ist keine einmalige Sache, sondern das muss immer wieder passieren. In der Geschichte ist Esther jetzt nur zweimal zum König gegangen und hat praktisch dieses Risiko auf sich genommen, dass sie möglicherweise getötet wird. In unserem Leben wird es sehr viel häufiger passieren müssen. Das Gute ist, das erste Mal war riskant, das zweite Mal war schon deutlich weniger riskant. Und auch in unserem Leben darf es so sein, wenn wir in einer Gewohnheit leben, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass er in uns wirken kann und wir unser Herz und unseren Kopf ihm unterstellen, dann geht es auch einfacher gegen die negativen Einflüsse, die Haman sozusagen in unserem Leben hat, anzugehen. Dann können wir immer wieder auch Siege feiern, und Siege fallen einfacher, wenn sie nicht Einzelsiege sind, sondern wenn sie zu häufigen Siegen werden dürfen. Diese Gesetze, die konnte der Ahasveros tatsächlich wieder ändern, die Juden umbringen sollten, weil er den Siegelring dann jemand anders gegeben hat. Also der Heilige Geist hat die Macht, hat die Herrschaft übernommen in diesem Königspalast und nicht mehr Haman. Und in unserem Leben darf es auch so sein. Man fragt sich ja von der Logik der Geschichte her, es ist eigentlich komisch. Es hieß ja so ganz klar, wenn ein Gesetz vom König versiegelt worden ist, dann kann es nicht mehr geändert werden. Aber es wurde jetzt dann trotzdem wieder geändert. Also es wurden ja dann praktisch Gegengesetze erlassen. Und glücklicherweise ist die göttliche Logik eine andere als unsere. Wenn der Heilige Geist die Macht übernimmt, dann kann er tatsächlich auch Gesetze des Todes, die scheinbar unaufhaltsam oder nicht widerrufbar sind, die kann er tatsächlich überwinden und umdrehen in die andere Richtung. Und letztendlich zeigt es ja nur, dass dieses menschliche Konstrukt, dass irgendwas nicht veränderbar ist, was der Ahasveros als persischer König konstruiert hat, dieser Machtanspruch, der ist halt falsch. Alles kann auch wieder anders werden, wenn es Gottes Kraft schafft. Ja. Unser Kopf und unser Herz ist nur schwach und Gesetze oder Regeln, alles kann sich tatsächlich auch ändern. Die ansteckende Freude in Susa und in den Provinzen ist die logische Folge und auch in unserem Leben darf es sein, das habe ich jetzt schon deutlich gesagt. Und wir dürfen aus dieser Geschichte mitnehmen, dass eben das Leben Gottes mit uns und unser Leben mit Gott nicht etwas ist, was singulär an ein Ereignis nur gebunden ist, sondern dass es immer wieder passiert. Esther musste immer wieder den Mut nehmen und zum König gehen. Und wir dürfen immer wieder uns sozusagen vor den Thron Gottes begeben und ihn um Barmherzigkeit und Gnade bitten. Und wir dürfen auch immer wieder dem Heiligen Geist, der in uns spricht und sich deutlich bemerkbar macht, vertrauen und dann umsetzen, was er uns zu sagen hat. Und ich wünsche euch und ich wünsche auch mir, dass wir das in unserem Leben schaffen. Amen, so sei es. Ich möchte dann noch mit uns beten. Ich bitte, dass ihr aufsteht, wenn ihr soweit ihr es könnt. Wir danken dir, Herr, für die Kraft, die du in unser Leben hineinbringen möchtest, für diese gute Kraft, die uns umgestaltet und die uns Freude gibt, die uns Gelingen geben kann und die uns auch Stärke gibt in Zeiten, in denen wir herausgefordert und angefochten sind. Hilf du uns, dir zu vertrauen. Hilf du uns, dass wir immer wieder, wenn es kritisch wird, erkennen, dass wir uns zu dir flüchten müssen und nicht dem anderen nachgeben. Und danke, Herr, dass du uns Sieg geben willst und schenken willst, wenn wir uns auf dich verlassen. Danke für deinen Tod am Kreuz, der für alles ausreicht und dass wir nichts dazugeben müssen, außer dass wir bereit sind, auf dich zu hören. Amen.